Der brasilianische Nationalkongress verabschiedete in der vergangenen Woche einschlägige Veränderungen im Forstgesetz. Das Gesetz definiert alles, was mit Wäldern in Brasilien zu tun hat. Und das ist einschneidend. Laut des Umweltministeriums sind ca. 60% von Brasilien noch immer mit verschiedenen Arten von Wald bedeckt. Dieses Gebiet repräsentiert etwa 14 Mal die Fläche Deutschlands. Derzeit fordern die sozialen und Umweltbewegungen Brasiliens, dass die Präsidentin Dilma Rousseff die Gültigkeit des neuen Gesetzes überprüft und gegebenenfalls die Unterschrift verweigert. Das neue Forstgesetz gewährt denjenigen Amnestie, die große Flächen ohne Erlaubnis gerodet haben. Außerdem beinhaltet das Gesetz Mechanismen, die das Anwachsen von Baummonokulturen fördert, was einen Anstieg im Gebrauch von Pestiziden bedeutet. Es treibt die Bodenpreise in die Höhe und vertreibt Kleinbauern. Das neue Gesetz vermindert zum Beispiel auch den Schutz von Wäldern, welche an Flüssen liegen, oder steigert das Überflutungsrisiko in Städten. Trotz der Kritik glauben Experten, dass Rousseff ihr Veto nur gegen einen kleinen Teil des Gesetzes einlegen wird, wie sie tatsächlich während des Wahlkampfs versprochen hat.
Obwohl die politische Macht der Großgrundbesitzer in Brasilien einflussreich sein mag, war die Verabschiedung des neuen Forstgesetzes vor Rio Plus 20 eine Überraschung, weil das neue Gesetz ein Rückschritt im Bereich der Umweltgesetze bedeutet. Auf der Rio Plus 20 Konferenz, welche vom 13. bis 22. Juni in Rio de Janeiro stattfindet, beraten die Vereinten Nationen über eine nachhaltige Entwicklung. Dabei handelt es sich um einen Widerspruch. In den letzten Jahren hat der brasilianische Staat fortschrittliche Maßnahmen ergriffen und versucht, ein Bild des sich um die Umwelt kümmernden Staats zu schaffen. Zum Beispiel, als er sich zur Minderung der Emissionen im Kyoto-Protokoll verpflichtete, was im Fall Brasiliens vor allem Waldschutz bedeutet. Kurz vor der internationalen Konferenz Rio Plus 20, die den Umweltschutz voranbringen soll, bewilligt der Kongress ein Gesetz, das die fortschrittlichen Bemühungen der letzten Jahre konterkariert. Jean-Pierre Leroy arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation FASI und spricht über die Bewilligung des neuen Forstgesetzes im Kontext der Rio Plus 20 Konferenz.
Ich möchte Sie bitten, mit der Analyse der aktuellen Abstimmung zu beginnen.
Dies ist ein schlechter Moment. Die Regierung versucht, der Weltöffentlichkeit vergeblich nachhaltige Praktiken zu präsentieren. Ein gutes Beispiel ist der Plan für die Erzeugung von Elektrizität. Aus Regierungssicht sind die großen Staudämme im Amazonas eine tolle Sache und sie stellen sie der Weltöffentlichkeit als nachhaltige Energieerzeugung vor. Wir halten die Riesenstaudämme hingegen für nicht durchführbar. In der momentanen Situation kann Dilma nicht groß von Umweltschutz in der Weltöffentlichkeit sprechen. Wenn sie es dennoch tut, wird sie zu spüren bekommen, dass sie nicht genug Macht hat, um gegen das Forstgesetz des Kongresses ein Veto einzulegen. Meiner Meinung nach wird sie nur ein kleines Veto einlegen, weil sie neben dem Rio Plus 20 Gipfel auch ihre eigene Agenda verfolgt.
Wie sieht es mit dem internationalen Einfluss aus?
Der Einfluss der Amazonasregion auf das globale Klima ist noch immer nicht abschließend geklärt. Nichtsdestotrotz, aus regionaler Sicht, ist die Bedeutung der Amazonasregion offensichtlich. Und wir können nicht denken, dass es sich nur um die Niederschläge Südamerikas handelt und es deswegen ein regional begrenztes Problem sei. Wir müssen nämlich erkennen, dass Brasilien dank der Amazonasgebiete ein wichtiger Exporteur von Nahrungsmitteln ist. Ich bin gegen das Modell der industriellen Landwirtschaft, aber ich glaube, dass Brasilien zukünftig weiterhin ein wichtiger Nahrungsmittelprodukteur bleiben muss, weil andere große Weltregionen, die noch stärker durch den Klimawandel beeinträchtigt sind, auf diese Nahrungsmittel angewiesen sein werden. Das Amazonasgebiet und der Regenwald als Ökosystem haben eine essentielle Bedeutung, wenn wir über die Ernährungssicherheit der Welt nachdenken und unseren Fokus nicht nur auf Brasilien legen.
Die Ausführungen von Leroy hinsichtlich des Forstgesetzes zeigt die globalen Zusammenhänge auf. Das brasilianische Gesetz hat das Potenzial, das Klima und die Nahrungsmittelproduktion auf dem gesamten Planeten zu beeinflussen. Die Idee der globalen Zusammenhänge, also Konzepte wie Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung, haben sich durch die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 sehr verstärkt. Auch diese Konferenz fand in Brasilien statt und ist bis heute das größte politische Treffen, das von den Vereinten Nationen veranstaltet wurde. Bei der diesjährigen Rio Plus 20 Konferenz sollten die Regierungen zumindest die Zusagen erneuern, die sie vor 20 Jahren schon gegeben haben.
Die Rio+20-Konferenz wird seitens der sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen stark kritisiert. Diese glauben, dass die Regierung sich nicht um den Erhalt der Umwelt und um soziale Gerechtigkeit kümmert, sondern dass sie sich nur der Green Economy zuwendet. Durch diese Einengung des Fokus auf das ökonomische System, das sich derzeit in einer historischen Krise befindet, geht es nur noch darum, die Natur zu privatisieren und den Marktgesetzen zu unterwerfen. Um den offiziellen Verhandlungen etwas entgegenzusetzen und auch um Alternativen aufzuzeigen, organisieren diese Netzwerke und Organisationen einen Alternativgipfel, um über soziale Gerechtigkeit und Verantwortung gegenüber der Umwelt zu diskutieren.
Thomas Fadheuer von der Heinrich-Böll-Stiftung, welche der Partei der Deutschen Grünen nahesteht, glaubt, dass die Green Economy nicht das aktuelle Wirtschaftsmodell brechen könne und deswegen weiterhin dem Paradigma des Wachstums ohne Grenzen folgen werde. Für ihn ist die Idee, 2% des weltweiten BIPs in die Green Economy zu investieren, und das ist eine zentrale Idee auf der Rio+20-Konferenz, keine Lösung für die weltweiten sozialen und Umweltprobleme. Hört mehr im kommenden Interviewausschnitt.
Wie analysieren Sie die aktuelle Debatte hinsichtlich der Green Economy, die ausführlich auf Rio+20 diskutiert wird?
Wir stehen vor einer großen Kollision der Konzepte. Paradigmen, die sich mit globalen Konzepten beschäftigen und die uns helfen sollen, der Zukunft zu begegnen. Der erste Vorschlag des offiziellen Dokuments steht der Idee der Green Economy sehr nahe, welche mit der Idee von Wachstum übereinstimmt. Sie glauben, diese neue Wirtschaftsart könne die traditionelle Ökonomie zum Wachsen bringen. Dies ist sehr weit entfernt von den Diskussionen, die wir momentan führen. Die UNO führt keine Dialoge mit alternativen Vorschlägen zum aktuellen Wirtschaftsmodell. Sie glaubt blind daran, ohne sich Macht- und Konfliktthemen bewusst zu sein.
Als Alternative führen Sie das Konzept des Buen Vivir auf. Um was handelt es sich dabei?
Es ist eine Alternative hinsichtlich der Entwicklungsmodelle. Heute wird oft angenommen, dass ein Land unterentwickelt sei und deshalb die westlichen Modelle aus Europa kopieren müsse, um zum Beispiel entwickelt zu sein. Wir wollen eine andere Art des Zusammenlebens. Einer der zentralen Punkte des Konzeptes sagt, das Leben müsse im Einklang mit der Natur geführt werden, basierend auf dem Ideal der Pachamama, der Mutter Natur. In diesem Konzept wird die Natur eben nicht als ein Vorratsspeicher gesehen, den man zu seinem eigenen Vorteil ausbeuten kann.
Wie kann ein solches Konzept auf Länder wie Deutschland angewendet werden, die entwickelt sind nach einem klassischen oder neoliberalen Konzept?
Das derzeitige Konzept ist für Deutschland positiv hinsichtlich der aktuellen Debatte, weil es einen stärkeren werdenden Konsens gibt, dass das aktuelle Modell nicht nachhaltig ist und keine Zukunft hat, dass es auf der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen basiert und eine Schmerzgrenze mittlerweile erreicht ist. Rohöl wie Minerale werden bald nur sehr schwierig zu beschaffen sein. Wir müssen das Modell überdenken und ändern. Außerdem haben wir auch das Problem des Klimawandels, das uns zeigt, dass das aktuelle Modell, welches auf fossilen Brennstoffen basiert, alle und jedem einem Risiko aussetzt. So dass es sich auch in Deutschland um einen fruchtbaren Kontext handelt, um alternative Modelle mit einem Fokus zu diskutieren, der nicht das Wachstum sucht, sondern das Gleichgewicht.
Fadheuer erinnert, dass das Konzept des Buen Vivir immer populärer in Lateinamerika wurde, als es in die neuen Verfassungen von Ecuador und Bolivien implementiert wurde. Trotzdem ist die Zustimmung dazu nicht einstimmig und viele kritisieren es als folkloristisch und nur auf die Realität des Andenraums begrenzt. Aber der Forscher glaubt, dass in Zeiten der Klimakrise Länder wie Deutschland normalerweise auch ein fruchtbares Feld sind für Konzepte wie diese, in welchem die Natur nicht nur ein Bereich zum Ausbeuten ist. Was sich innerhalb dieses Paradigmenwandels anbietet, ist eine Demokratie, die auf andere Arten von Beziehungen basiert, zum Beispiel, dass die Natur ein Subjekt ist, also in diesem Sinne Rechte haben kann. Dieses Thema müsste auf dem Alternativgipfel für soziale und Umweltgerechtigkeit behandelt werden.
Vatheuer von der Heinrich-Böll-Stiftung bezieht sich auch auf andere Ideen, die sich gegen eine Green Economy richten. Einer von ihnen ist das Konzept einer Art Allmende, welches öffentliche Güter berücksichtigt, die durch die Person verwaltet werden, die sie auch nutzen, ohne dass der Staat oder eine andere Privatperson intervenieren muss. Jean-Pierre Leroy, Forscher in der Nichtregierungsorganisation FASE, verweist auf dieses Konzept als Gegenvorschlag zur Green Economy und Gesetzen wie dem Forstgesetz, welches kürzlich durch den brasilianischen Kongress verabschiedet wurde.
Du arbeitest momentan am Konzept der Allmende. Wenn wir über dieses Konzept nachdenken und dabei die Bewilligung des neuen Forstgesetzes berücksichtigen, sind Allmende bedroht, nicht wahr?
Brasilien hat eine Besonderheit, die sich auch als Chance entpuppen könnte. Es besitzt sehr viel Flächen, die praktisch niemandem gehören, die also in Wahrheit Gemeingut sind. Diese Ländereien stehen innerhalb einer juristischen Grauzone, weil sie nicht durch den Staat anerkannt werden. Diese Ländereien können effektiv als ein Gemeingut betrachtet werden, weil sie niemandem wirklich gehören. In Wahrheit wurden diese großen Waldgebiete, die Flussufer, die Küstenzonen von Personen besiedelt, die sich darum kümmerten, als seien es die ihren, aber ohne die Idee des Eigentums. Sie haben sie so behandelt, dass sie zum Gemeinwohl beitragen, indem sie zum Beispiel das Wasser und Biodiversität schützen. Diese Gebiete sind wichtig, nicht nur um das Klima und die Umwelt zu schützen, sondern auch als Lebensbereich traditioneller Gemeinschaften. Das neue Forstgesetz sagt nun, dass diese Gebiete auch privatisiert werden sollen.
Du sagst, dass Brasilien eine Möglichkeit besitzt. Eine Möglichkeit für was?
Die Möglichkeit zu zeigen, dass der Privatbesitz nicht immer der Weg ist, der universalisiert werden sollte. Wir können hier einen neuen Ansatz entwickeln. Es geht darum zu zeigen, dass Fortschritt nicht auf den Grundlagen des Privateigentums oder des kapitalistischen Marktes basieren wird. Brasilien hat immer noch die Möglichkeit, es anders zu machen. Dass der Kongress das neue Forstgesetz verabschiedet hat, zeigt auf, dass es bedauerlicherweise einflussreiche Akteure in Brasilien gibt, die die Zerstörung der natürlichen Ressourcen und die destruktiven Einflüsse durch europäische Länder, den Nahen Osten und die USA reproduzieren wollen.
Und der alternative Gipfel, wird er in der Lage sein, Unterschiede aufzuzeigen oder vielleicht sogar einen Wandel herbeizuführen?
Den Unterschied aufzeigen, ja. Weil unterschiedliche Erfahrungen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir werden aufzeigen, dass andere Möglichkeiten und andere Formen zu leben existieren. Aber wenn man den Einfluss betrachtet, dann ist das eine andere Sache. Im Moment ist es meiner Meinung nach das Wichtigste, auf dem Alternativgipfel eine Übereinkunft zwischen den sozialen Bewegungen und Organisationen zu erreichen, um in der Zukunft mit einer größeren Deutlichkeit voranzuschreiten und auf die Politik Einfluss zu nehmen. Zurzeit erscheint es mir sehr schwer, Einfluss auf die offizielle Konferenz von Rio Plus 20 zu nehmen.
Wenn es beiden offiziellen Verhandlungen, also in Rio Plus 20, nicht möglich ist, Entscheidungen zu beeinflussen, so wie es Leroy ausführt und auch viele andere in Brasilien befürchten, ist es die Aufgabe des Alternativgipfels, eine andere Zukunft aufzuzeigen. Eine andere Zukunft, die auf die Alltagsrealität aller Menschen Rücksicht nimmt. Das soll heißen, dass der Alternativgipfel sich in eine Einladung verwandelt, um nachzudenken und um eine Politik der sozialen und Umweltgesetzgebung zu praktizieren. Die Reportage wurde von Luisa Silenci und Livia Duarte von der Nachrichtenagentur Pulsar Brasil, Rio de Janeiro und von Sarah Lurz und Fabian Kern von Radio Dreieckland Freiburg produziert.